dass ich mittlerweile darüber sprechen kann, weil ich mich so in Grund und Boden geschämt habe dafür, weil ich ja nicht wollte, dass ich verrückt wirke und es halt nicht einfach nur Ordnung ist. Und das ist ja auch so ein Vorurteil oder so ein, jeder wäscht sich ja mal nochmal die Hände oder so.
Leise Helferin oder Gedankenpolizei? Zwangsstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Wir sprechen über psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen mit Betroffenen, Angehörigen und Experten. Seelenstruggle, dein Podcast der LWL-Uniklinik Hamm. Hallo zur neuen Folge Seelenstruggle, heute mit einem ganz spannenden Thema. Ich bin Kai Klüting, ich bin auch wieder da. Ihr, ja, der oder die schon mal den Podcast gehört haben, kennen mich vielleicht. Ich arbeite sonst im Radio, ich habe mit Psychologie eigentlich ganz wenig zu tun, außer dass ich mich in dem Podcast hier immer wieder damit beschäftigen darf und ich auch immer mit Therapeutin zusammensitze hier. Und heute ist wieder Laura Derks da. Hi.
Hi, genau. Ich bin Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin hier in der LWL-Klinik und darf die heute sehr, sehr spannende Folge mit dir machen.
Ja, schön, dass du wieder da bist. Wir haben uns ganz lange nicht gesehen. Freuen uns, dass wir heute mal wieder zusammensitzen. Finde ich auch mal schön. Kann man ja auch mal erwähnen. Und heute ist eine spannende Folge, wozu ich irgendwie ganz viele und ganz wenig Gedanken habe. Wir reden heute über Zwangsstörung.
Genau. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du so jemand bist, der manchmal so dreimal überprüft, ist der Ofen wirklich aus? Eigentlich weißt du, dass der aus ist, aber du guckst halt nochmal.
Zu 100%.
Oder ob du so manchmal das so kennst, wenn du im Wartezimmer sitzt und das Bild ist irgendwie beim Arzt schräg und du denkst, was macht mich wahnsinnig, ich würde es jetzt gerne gerade rücken.
Ja.
Genau. Und dann man sich so fragt, boah, bin ich noch pingelig oder ist das jetzt schon eine Zwangsstörung?
Ja, bei mir ist das so, mit der Küche ist bei mir ganz schwierig. Wenn ich vorm Schlafen gehen, habe ich noch gekocht oder so und da sind so Töpfe. Ich kann nicht, also ich will nicht pennen gehen, aber es ist eher, ich glaube, der Unterschied ist zwischen ich kann und ich will nicht. Bei mir ist es wirklich so, ich will nicht morgens aufwachen und da steht noch ein Bolognese-Topf auf dem Herd, weil ich das dann, da denke ich, riecht es morgen nach Bolognese und vielleicht habe ich mehr Lust auf Joghurt. Aber naja, das ist bei mir, ich glaube, so eine Zwangsstörung stelle ich mir dann vor, dass ich das dann nicht mehr umgehen kann. Aber das werden wir heute vielleicht noch ein bisschen besprechen. Wir haben ja ganz spannende Gäste dazu.
Ja, genau. Und bei Zwängen ist es natürlich wie bei allem anderen. Also wir haben ja schon öfters besprochen, es gibt bei den psychischen Erkrankungen nicht so ein gesund und krank wie in der Medizin, sondern es sind alles fließende Übergänge. Die Sachen, die uns die Gäste heute berichten werden, ich denke, da können wir ganz, ganz viel, kennen wir auch einfach schon. Und der Übergang ist dann wieder fließend. Einmal ganz kurz zur Definition. Also Zwänge werden definiert als wiederkehrende Gedanken oder Handlungen, die Menschen nicht kontrollieren können und die sie eben auch als belastend empfinden. Es gibt da unterschiedliche Arten. Also man kann nur Zwangsgedanken haben, also dass man bestimmte Dinge immer wieder denkt. Mhm. Nur Handlungen, also dass man so Rituale hat oder die gleichen Dinge immer wieder macht, ohne bestimmte Gedanken dazu. Oder die Kombination. Ich glaube, das ist das, was du wahrscheinlich auch kennst oder was man so am ehesten auch aus Filmen und Serien kennt. Also jemand hat zum Beispiel die Angst, krank zu werden und wäscht und desinfiziert sich einfach ganz, ganz viel.
Mhm. Ja, ich bin mal gespannt, was unsere Gäste heute erzählen. Wir haben ja einmal eine Patientin und einmal eine Mutter einer anderen Patientin, was, glaube ich, hier in der Folge ganz spannend ist, weil Zwänge eben gerade bei Kindern und Jugendlichen häufig was sind, was auch so sich in den Alltag von der ganzen Familie dann irgendwie ausbreiten kann. Das werden wir nachher noch hören. Wir haben natürlich die Namen der beiden wieder verändert. Wir treffen also Lucy, selbst Patientin, noch in Therapie zu ihrer Zwangsstörung. Und wir haben Carla, die ist Mutter einer anderen Patientin. Die hören wir nachher auch noch. Aber erstmal starten wir mit Lucy. Hi Lucy, schön, dass du da bist.
Hallo.
Wir starten ja immer gerne mit unserer Rubrik Seelenstruggle Feelings. Das würde ich jetzt auch machen. Seelenstruggle Feelings. Eine Zwangsstörung fühlt sich für mich an wie?
Also erstmal ist es super anstrengend. Vor allem die Gedankenflut. Man ist da so total drin gefangen und das ist eigentlich wie ein Feueralarm die ganze Zeit im Kopf, obwohl es gar nicht brennt. Also es ist total erdrückend und total, ja, man ist immer im Stress und daueralarmbereit und einfach alarmbereit.
Boah, ich finde, Feueralarm ist so ein starkes Bild, ne? Weil man versteht ja nichts anderes mehr. Das ist ja super laut.
Ja.
Und man will ja einfach nur wegrennen.
Ja.
Und wenn der ihn dann verfolgt, ist ja schrecklich.
Ja, und gleichzeitig irgendwie, das sind so zwei Sachen. ich würde gleich die Gedanken und die Handlungen einfach unterscheiden, weil es ist ein Feueralarm, aber du kannst nicht weg, weil es ist eigentlich wie ein Sicherheitsgurt, der dich festhält, weil du so doll an diesen Zwängen festhältst. Ja, es ist total komplex und total widersprüchlich eigentlich.
Perfekte Überleitung, weil das ist ein, mit dir ist uns ja was zum ersten Mal passiert. Du bist die erste Patientin, die uns im Prinzip den Titel für die Folge gibt, was ich total spannend finde, weil das drückt schon ganz viel aus, was du gerade irgendwie gesagt hast. Gedankenpolizei oder leise Helferin. Das kommt von dir. Warum der Titel?
Weil, also es ist total, ja, wie gesagt, total komplex. Und diese leise Helferin ist einfach so, man vermeidet total viel. Und die Zwänge helfen einem dabei, trotzdem durch den Alltag zu kommen, obwohl man ganz viel vermeidet, was halt bei Zwängen total, ja, total da ist. Und sie, ja, wie gesagt, sie hilft dir, durch den Alltag zu kommen, alles zu perfektionieren, deinen Alltag von A bis Z geplant zu haben, von morgens bis abends, bloß keine Lücke, damit die Gedanken einen nicht komplett überrollen. Und Gedankenpolizei eigentlich, weil es ganz viel um Kontrolle geht. Es geht ganz viel um Kontrollverhalten, sich selber nicht spüren zu müssen, alles zu kontrollieren, damit bei mir jemand anderem etwas nicht passiert, etwas Schlimmes passiert. Und das wäre ja eigentlich genau die Polizei. Die schützen auch und gucken, dass es den Leuten gut geht und dass es, ja, dass es einfach der Welt gut geht. Und wenn es etwas Unrechtes gibt, dann versuchen sie zu helfen oder das zu klären. Und das macht der Zwang auch.
Ich muss noch mal weiter vorne ansitzen, weil das, was du gerade gesagt hast, finde ich, das habe ich noch nie vorher gehört in Bezug zu Zwängen. Es geht um Regeln, es geht um du hast es Glaubenssätze genannt, das finde ich mega spannend, da will ich mit dir drüber reden. Wie äußern sich Zwänge bei dir?
Also bei mir äußern sich Zwänge vor allem, ganz am Anfang war es ganz klar Perfektionismus und Planen und Kontrollieren, also ganz starke Kontroll- und Ordnungszwänge, dass ich alles richtig machen muss, dass ich ja 100% geben muss. Und dadurch, dass in meiner Familie sehr viel, es fing an bei 2020, fing das an, dass meinen Großvätern beiden etwas passiert ist. Und da fing das eigentlich an, dass ich versucht habe, meine Familie zu schützen. Es war Corona. Alle waren eh schon total darauf abgesehen, zu putzen, zu desinfizieren, zu gucken, dass sich keiner ansteckt. Und das muss ich schon sagen, dass das Ganze verstärkt hat. Also erstmal waren es halt der Perfektionismus und die Plan- und Kontrollzwänge und gleichzeitig dann auch ganz starke Ordnungszwänge und Sauberkeitszwänge, dass ich ja alles versucht habe zu schützen und zu desinfizieren und sauber zu machen und ja zu putzen.
Ja, wenn wir uns in die Zeit mal zurückbeamen, ich glaube, das kann jeder noch irgendwie verstehen, wenn man vorher gesagt hat, ja, vorm Essen, nach der Toilette und morgens auch mal die Hände waschen, hat man das gemacht. Aber zu der Zeit war halt klar, ja, du musst es ständig machen, immer wenn du jemanden getroffen hast, man hat sich auch Abstand gehalten. Also, dass das nochmal so ein Katalysator war, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und jetzt sagst du bei dir, wann war für dich der Punkt, dass du gemerkt hast, ja, aber ich kann es jetzt gerade nicht lassen?
Das kam tatsächlich schon relativ früh. Also 2021 war ich total gefangen in meinem, wir hatten ja Online-Unterricht und das war für mich gefundenes Fressen. Also das war genau das, was ich total toll fand.
Ja, warum?
Ja, weil ich genau meine Sachen machen konnte, die ich geplant hatte. Ich musste nicht in die Schule und ich weiß, dass ich schon früher ziemlich leistungsstark war, auch schon in der Grundschule. Ich habe dort auch Leistungstouren gemacht. Und dann fing Corona an und dann waren wir zu Hause und dann waren die Aufgaben für ungefähr eine Stunde, aber ich war nach 10 Minuten fertig. Mhm. Heißt, ich habe viel mehr in viel kurzer Zeit geschafft und gleichzeitig musste ich mich nicht mit den Leuten außen in der Schule vergleichen, auch ganz viel Vergleiche, weil ich einfach im Unterricht dauerperfektionistisch war, dauernd da war. Ich saß nicht hinten in der Ecke und habe nichts gesagt oder Heyday gespielt. Das gab es auch öfter mal, wenn man rüber geguckt hat. Gab es bei mir nicht. Und dann kam Corona und ich war zu Hause und ich hatte ja, wie gesagt, dann mehr Zeit,
um alles besser zu planen und es zu optimieren und meine To-Do-Listen von DIN A4-Zetteln mit Plan B und noch ein DIN A4-Zettel. Und wenn etwas, das ist ja das Fatale, wenn etwas nicht geklappt hat, dann ist alles in mir ausgebrochen. Ich wusste nicht mehr, wohin mit mir. Das war ganz, ganz schrecklich für mich. Und da war schon der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, so geht es nicht. Aber ich habe es außen so versucht, so doll zu verstecken, weil ich mich auch unfassbar doll geschämt habe. Und da wusste ich ja noch gar nicht, warum ich das mache. Mittlerweile weiß ich, dass es Kontrollverhalten war und auch, dass ich ja zu Hause Mama und Papa schützen wollte, meine Schwester schützen wollte, meine Oma schützen wollte, weil Opa schon gegangen ist. Und ich damit gar nicht klar kam, weil es der wichtigste Mensch in meinem Leben war. Sie wohnen auch, also sie haben auch bei uns mit im Haus gewohnt oben. Wir haben unsere ganze Kindheit draußen verbracht, wenn wir nicht in der Sporthalle waren, zum Leistungsturnen. Aber das war alles von mir ausgetrieben. Es war nie von Mama und Papa aus. Ja, und dann kam noch die Essstörung dazwischen und da war dann irgendwann, dass gar nichts mehr ging. Also Sportzwang war auch dann relativ früh, weil ich das dann natürlich auch vorgelebt bekommen habe. Es war dann im Internet. Ich will nicht sagen, dass das alles Social Media geschuldet war, das auf gar keinen Fall bei mir. Aber dann sind alle laufen gegangen und dann konnte ich halt noch, bevor ich überhaupt in die Schule gehen musste, weil ich musste ja nicht in die Schule gehen, konnte ich noch laufen gehen, konnte ich noch mit meinem Hund gehen, konnte ich alles machen. Ich hatte einfach mehr Zeit.
Mhm. Du hast das jetzt auch schon wieder angesprochen, was ich richtig spannend finde. Du hast gesagt, ich wollte die anderen schützen.
Ja.
Für mich ist das noch gar nicht klar gewesen, dass eine Zwangsstörung damit zusammenhängt, jedenfalls bei dir, dass man an die Konsequenz denkt, wenn man diesen Zwang unterbricht.
Ja.
Kannst du mir das erklären? Also was heißt für dich dieser Glaubenssatz? Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
Ja, also vor allem ist es ganz klar, ich bin schuld an allem. Mein Opa ist an Corona gestorben. Und was ist, wenn ich nicht ordentlich genug war? Was ist, wenn ich ihn angesteckt habe? Und das ist so dieses, ich schade jemandem, wenn ich nicht alles plane, kontrolliere, ordentlich halte, dann könnte anderen Leuten was passieren, was total, ja, wenn ich das so sage, das ist halt auch so ein ganz typisches Ding, dass ich einfach weiß, dass, ja, ein Händeschütteln keinen umbringt. Dadurch, dass aber das so eng verdrahtet wurde und ich das für mich da in dem Zeitraum auch noch gar nicht klar hatte, haben sich die Zwänge so festgesetzt, dass das ja so auf die Konsequenz geht. Also wenn ich dem Zwang nicht nachgehe, dass jemand stirbt oder dass ich jemandem etwas ja tun könnte. Und gar nicht direkt, sondern immer über andere Dinge, also über Tische, über Händeschütteln, über ja.
Ja, du sagst, dass das jetzt erstmal, das klingt jetzt komisch, aber ja. Ich glaube ja, man ist ja jetzt erstmal relativ alleine mit der Zwangsstörung. Jetzt sind natürlich vielleicht jetzt gerade Leute, die das hören, die sagen, ja, ich verstehe das. Bei mir ist das genauso. Was hat dir geholfen? Wo war der Weg, wo du gesagt hast, ja, gibt's Dinge, die dir da rausgeholfen haben oder die dir heute helfen auch?
Ganz viel Glaubenssatzarbeit, weil ich mich selber so unfassbar schlecht geredet habe und selbst so viel Schuld bei mir gesucht habe, weil ich dachte, ich bin an allem schuld und ich darf keine Fehler machen und ich muss perfekt sein. Ja, dass ich da gucken musste, wie kann ich diese Glaubenssätze in meinem Kopf mir so oft sagen, dass es vielleicht irgendwann, dass man sich irgendwann mal ein bisschen was glaubt und sich auch viel mehr sich zutraut. Ganz klar auch die Leute um mich herum. Ich kann nur immer wieder sagen, öffnet euch, also Leute, also Leuten etwas zu sagen, wie es einem geht, ist erstmal total anstrengend und auch total schambehaftet, das ganze Thema. Also ja, dass man nicht verrückt ist oder was auch immer, weil ich für meinen Part halt auch weiß, dass ich das so unfassbar doll perfektioniert habe, das so gut zu verstecken trotzdem, dass es dann trotzdem komisch ist, das Leuten zu sagen, dass ich da doch ein Problem habe, weil es halt nicht einfach nur Ordnung ist. Es ist nicht, du bist einfach nur ordentlich und du bist perfektionistisch und du hast Abi gemacht und das war ja auch gar nicht schwer, sondern
ja, da liegt so viel mehr hinter. Mhm. Und wenn man sich Leuten öffnet, dann ist es einfach einfacher, mit der Last manchmal umzugehen, auch wenn es erstmal super schwierig ist. Und ganz viel bei Zwängen machen, also so Expositionen, Expos.
Was heißt aber, das?
Also, dass man sich halt wirklich dem Ganzen, genau dem Zwangsthema, was der Zwang dir verbietet zu tun, machen.
Also im Prinzip gegen den Zwang arbeiten. Ja. Okay, das stelle ich mir, wenn man da drin ist, super schwierig vor. Ja. Weil es ja komplett gegen all deine Glaubenssätze verstößt.
Ja.
Du musst dich komplett deiner Angst stellen.
Ja.
Exposition, den Zwang stellen, wie mache ich das?
Also ich muss auch sagen, dass ich ja in therapeutischer Behandlung bin und da muss ich auch sagen, dass das einfach unfassbar doll geholfen hat. Erstmal hatte ich total Angst davor, weil ich ja immer dachte, es stirbt jemand, wenn ich das mache.
Mhm.
Oder es passiert etwas, wenn ich das mache. Und leider ist es ja jetzt auch so, dass leider noch was passiert ist, was super schwierig ist gerade. Aber es geht vor allem, also wir können auch einfach das einfache Beispiel nehmen. Also wenn ihr mir was zu trinken anbietet. Ich weiß ja nicht, wer die Flasche vorher angefasst hat, wo die im Supermarkt war. Und da geht's halt ganz klar darum, diese Flasche zu nehmen und daraus zu trinken.
Mhm.
Das darf immer vorbesprochen werden und das kann auch immer vorbesprochen werden. Ich habe auch, es ging vor allem auch um Einkaufsläden, Türklinken, sie anzufassen und mal gucken, wie lange ich es aushalte, bis ich nicht die Hände wasche.
Mhm.
Und gleichzeitig muss ich auch einfach sagen, man muss einfach selber total motiviert sein, das loswerden zu wollen, was super schwierig ist, weil der Zwang gibt dir Kontrolle. Er macht das, dass es dich kurz besser fühlen lässt, aber es ist immer nur diese kurzfristige Erleichterung, weil dann kommt es nochmal. Und wenn du jedes Mal dem wieder nachgibst, kommt es wieder. Und ich tanze ja und ich muss einfach sagen, dass das auf dem Boden ist und dass ich gehoben werde und dass ich angefasst werde und dass etwas ist, was mir super schwierig eigentlich ja fällt, aber dadurch, dass ich es immer gemacht habe und die ganze Zeit machen muss, weil ich diesem Hobby gerne nachgehen will, wird es einfacher. Aber bis es dahin kommt, dauert es super lange und es kann auch immer mal wieder super schwierig werden. Ich habe auch noch Kindertongruppen und Kinder sind ja immer noch mal, dass die ihre Finger in den Mund stecken oder
100% die ganze Zeit.
Ja,
genau. In die Nase, in die Ohren.
Und das ist mein persönlicher Albtraum, aber ich liebe die Arbeit mit den Kindern.
Ja.
Heißt, ich mache das und ich muss es tun, weil ich genau weiß, wenn ich eine Woche nicht hingehe, dann kann ich schon wieder, dann mache ich 3 Schritte zurück und muss es wieder lernen.
Dann stelle ich mir so einen Zwang als ständigen Begleiter vor oder als Riesen, der dich immer wieder an der Schulter zurückzieht. So.
Ja.
So, also bildlich. Ja, okay. Und jetzt ist die Frage, magst du den Zwang oder hast du den Zwang?
Es ist total zwiegespalten. Also das wäre für voll die Rückführung für den Titel. Also es ist halt total die Helferin.
Mhm.
Total der Zwang ist eine Helferin, der mich durch den Alltag bringt, weil ich nicht wüsste, wo ich stehe, ob ich hier sitzen würde, wenn ich nicht den Zwang hätte. Einfach aus dem Grund, da ich dadurch meinen Alltag geplant kriege. Ich kann arbeiten gehen, ich gehe zum Sport, ich gehe hierhin, ich fahre nach Hause, ich gehe noch mit dem Hund, ich plane und kontrolliere alles.
Mhm.
Und gleichzeitig ist es total anstrengend und weil ich ja jetzt zum Beispiel, das ist auch ein Beispiel eigentlich, ich bin hier und ich weiß nicht, was zu Hause ist. Ich weiß nicht, wo Mama ist, also doch, ich weiß es, aber ich weiß nicht, was sie gerade tut, ob ich ein Messer liegen gelassen habe in der Küche. Wenn mein Hund an die Kühlschranktür springt und das Messer runterfällt oder was super schwierig ist.
Sind das Szenarien, die du dann... Also das ist spannend, weil sind das Szenarien, die du dann wirklich im Kopf... Also du gehst... mögliche Szenarien, durch was alles passieren könnte, was du vergessen haben könnte. Also, okay.
Das sind halt diese aufdringlichen Gedanken einfach, die, was ist, wenn du das liegen gelassen hast und es auf meinen Hund fällt? Was ist, wenn, und das sind halt diese Zwangsgedanken. Und dann vor allem, die Handlungen sind halt nochmal so die anderen Sachen, die man dann halt wirklich macht, um aufzuräumen, um, dem Ganzen vorzubeugen.
Und wie gehst du gegen diese Gedanken? Gehst du gegen diese Gedanken an? Wie lebst du damit?
Gegen die Handlung kann man meiner Meinung nach besser angehen. Also da ist es ja wirklich nicht machen und aushalten. Gedanken kommen. Und mein Tool ist eigentlich, dass wenn ich das, also ist es mittlerweile so weit, dass ich das wahrnehme, wenn das kommt. Am Anfang war es einfach nur, ich bin da und du musst es machen. Mittlerweile weiß ich, dass es Zwangsgedanken sind. Und die dürfen aber auch wieder gehen. Also die dürfen kommen und ja, wie eine Wolke dann auch wieder gehen. Aber es ist super komplex und super schwierig. Und da muss man so, ja, häufig reflektiert irgendwie für sein und versuchen, das ja für sich klar zu machen. Und in dem Zuge schreibe ich auch ganz viel, weil meistens sind Gedanken ja gar nicht so visuell, sondern einfach nur im Kopf. Und ich weiß, dass die Gedanken komisch sind und ich nehme die wahr. Und ja, dann schreibe ich ganz viel darüber, weil ich sie dann sehe und sie mir dann nicht mehr so ungreifbar erscheinen.
Du hast auch dein Buch, das ist das, wo du reinschreibst. Und ja. Du hast ja dein Buch mitgebracht.
Ja.
Kannst du uns so Gedanken teilen, oder?
Ja, kann ich gerne machen.
Ja? Also ja. Nur, wenn du dich wohlfühlst damit.
Ja.
Gerne.
Ja, dann mache ich das. Hallo, ich bin dein Zwang und vielleicht glaubst du, ich sei dein Feind, aber ich bin der Einzige, der geblieben ist, als alles zerbrach. Ich bin der Einzige, der dir das Gefühl von Sicherheit gibt, auch wenn du weißt, dass ich dich quäle. Als dein Papa gegangen ist, war ich schon da, ganz leise. Ich habe gesehen, wie dein Herz zerfallen ist, wie du nicht mehr wusstest, wohin mit dir. Also habe ich dir einen Plan gegeben. Ich habe Ordnung gemacht, wo Chaos war. Weil wenn du alles richtig machst, ganz genau richtig, dann passiert vielleicht nichts Schlimmeres. Dann stirbt vielleicht niemand mehr. Dann bist du vielleicht nicht mehr schuld. Ich bin der Grund, warum du jeden Tag um 4 Uhr aufstehst. Nicht, weil du gerne früh aufstehst, sondern weil du Zeit brauchst, um mich leise zu kriegen, bevor jemand anderes wach wird, damit es niemand sieht, dass es bloß niemand mitbekommt, was du alles tust. Du hoffst, dass alle zur Arbeit gehen, damit du alleine mit mir bist. Weil wenn jemand da ist, musst du mich verstecken. Dann kannst du die Seife nicht zum 5. Mal benutzen. Dann kannst du das Zimmer 100-mal neu ordnen, bis alles passt. Dann kann dich niemand mehr dumm anschauen. Wenn jemand da ist, würde dieser sehen, was du machst. Und du denkst, was ist, wenn dieser jemand es sieht und einfach umfällt? Weil du da warst. Du räumst alles weg, alles, was du benutzt hast. Du willst, dass es so aussieht, als wäre nichts passiert und als wärst du nicht stundenlang auf Zack und in Bewegung gewesen. Du schreibst Listen, so viele, dass der Zettel nicht mehr reicht. Jetzt alles auf deinem Handy, versteckt, passwortgeschützt. Niemand darf sehen, was du tust, damit niemand stirbt, damit du nicht zerfällst. Ich bin dein Zwang und ich bin nicht nur Kontrolle, ich bin dein Rettungsboot. Ohne mich bist du nichts. Ich rede dir ein, dass du mich brauchst, um sicher zu sein. Ich bin die Illusion, dass du und dein Umfeld sicher ist und nur überlebt, wenn du ordentlich bist. Wäscht, putzt, planst, ordnest, wiederholst und wehe, du hörst auf. Weißt du, warum du so müde bist? Weil du jede Minute mit mir verbringst und so tust, als wäre ich nicht da. Aber kein Problem. Ich ärgere dich, denn ich bin noch da. Ich bin immer da. Und solange du mich brauchst, bleibe ich und werde als Einziger nicht gehen.
Als jemand, der keine Zwangsstörung hat, verstehe ich das und kann es nicht nachvollziehen. Das ist so eindeutig und klar geschrieben. Ich sehe den fast neben dir stehen so. Und gleichzeitig kann ich halt nicht nachvollziehen, wie anstrengend das für dich sein muss.
Sehr anstrengend.
Ja.
Und es ist halt immer da. Es ist ja beim Aufstehen und beim Einschlafen und manchmal mitten in der Nacht. Ja. Und den ganzen Tag über auch.
Jetzt ist die Frage, möchtest du ihn, ich kann mir auch vorstellen, dass der Impuls häufig da ist, ihn zu dulden und ihn gleichzeitig verstecken zu wollen, was ja irgendwie auch da drin steckt. Wie ist das so bei dir? Ist der Impuls da, ihn verstecken zu wollen, oder ist mittlerweile, dadurch, dass du es aufschreibst und hier vorliest, habe ich auch manchmal das Gefühl, du zeigst ihn ja.
Ja.
Du zeigst uns ja deinen Masterplan, dass du ihn eigentlich verstecken willst und ihn weiter nutzt.
Ja, also eigentlich möchte ich ihn verstecken, so gut es geht, vor allem zu Hause und in meinem Umfeld, einfach um zu funktionieren, um bloß nicht zu zeigen, dass es mir eigentlich nicht gut geht. Dadurch, dass jetzt Papa leider auch noch gegangen ist,
ist es super schwierig wieder, was ich eigentlich nicht mehr dachte und was mir auch so gezeigt hat, okay, man kann immer noch weiter an sich arbeiten. Und er ist halt da, einfach weil ich immer denke, alle gehen und alle gehen von mir weg und ganz große Verlustangst ist da einfach. Und das zeigt mir, dass der Zwang immer da ist und dass ich ihn halt, ja, wie gesagt, nicht gehen lassen muss, bevor ich nicht möchte, dass er geht. Aber eigentlich will ich ihn gehen lassen. Mhm. Also irgendwann würde ich weiß, dass ich jemand bin, der wahrscheinlich bis ans Ende sehr ordentlich bleibt und auch mal perfektionistisch bleibt, aber einfach einen Umgang damit zu finden und auch so, dass es nicht mehr so einen großen Leidensdruck erzeugt.
Gab es, seitdem die Zwangsstörung da ist, gab es seitdem eine Phase, wo der Zwang auch weg war? Hatte der zwischendurch mal Urlaub?
Ja, also nicht ganz Urlaub, aber als ich nicht Urlaub hatte, aber gearbeitet habe im Ausland, waren so viele Expos und so viele Situationen, wo ich vorher niemals geglaubt hätte, dass ich das wirklich mache. Allein in den Flieger zu steigen, ist schon, ich weiß ja nicht, wie viele Leute da vorher drin gesessen haben. Und da wird auch nur einmal durchgefegt, da wird jetzt nicht jede Lehne desinfiziert.
Nicht mal beim Privatjet. Nichts kann man mehr machen.
Ja. Toll. Und da war mit der erste Schritt, ich muss aber auch sagen, dass ich zu dem Schreiben auch ganz viel zeichne und es somit ein bisschen versuche loszuwerden, greifbar zu machen. Und da war er vielleicht ein bisschen im Urlaub. Ja. Ja. Weil da war es auch so, dass wir die Wochenenden halt einfach frei verbringen durften. Und was soll ich denn da planen? Am Strand liegen? Und wann ich mich mit Sonnencreme eincreme, weil es war ganz richtig. Ganz schön doll, ja.
Aber ist dieser Moment, kann ich mir vorstellen, hast du das in dem Moment wahrgenommen, wo er im Urlaub war oder erst danach?
Tatsächlich zwischendurch ja, dass es einfach einfacher wurde und leiser wurde. Ich musste aber mich durchgehen, das ist halt auch einfach eine Sache von der Zwangsstörung, rückversichern, dass zu Hause alles gut ist, was Mama und Papa auch total gemacht haben. Also wir haben immer telefoniert und deshalb war es auch nicht so, dass man sich so weit weggefühlt hat. Aber eher danach. Also ich merke jetzt halt dadurch, dass es jetzt irgendwie ein bisschen präsenter wieder ist, dass ich es da besser loslassen konnte auch. Man schämt sich einfach und die Isolation und so der Rückzug von anderen Menschen war halt ja da gar nicht da. Also da war ich Daueransprechpartner als Kinderanimateurin in einem Club-Hotel und das ist jetzt halt schon stärker. Aber ich versuche dagegen anzugehen.
Das merkt man, ich finde das Wahnsinn, weil du sitzt ja auch hier und holst ihn ja aus den Zwang aus dem Versteck. Also sie steht ja hier und wir können sie alle wahrnehmen. Da du ja den Podcast kennst, hast du ja schon gesagt, du hörst den Podcast gerne, was ja auch echt schön ist. Und deswegen weißt du auch schon, welche Frage ich gerne als letzte stelle. Und frag dich auch wenn es immer noch präsent ist und der Zwang ja da ist, aber worauf bist du rückblickend bisher stolz?
Also am stolzesten, glaube ich, dass ich mittlerweile darüber sprechen kann, weil ich mich so in Grund und Boden geschämt habe dafür, weil ich ja nicht wollte, dass ich verrückt wirke und es halt nicht einfach nur Ordnung ist. Und das ist ja auch so ein Vorurteil oder so ein, jeder wäscht sich ja mal nochmal die Hände oder so. Aber ja, das vor allem und ganz viel auch meine eigene Reflexion, also dass ich einfach mir mittlerweile dafür die Zeit nehmen darf. Das war auch ganz schwierig, zum Beispiel für das Schreiben und das Malen, dachte ich immer, ist unproduktiv, kann ich nicht machen. Und das ist mittlerweile fester Bestandteil von meinem Tag. Nicht immer, weil ich musste auch einfach aufpassen, dass das Buch halt nicht innerhalb von 7 Tagen voll ist, nur weil ich mir den nur sage, ich muss jetzt unbedingt schreiben. Mhm. Ich muss jetzt, es ist 8 Uhr, ich muss jetzt. Das bin ich mittlerweile auch losgeworden und ja, einfach, dass ich dann ja das trotzdem mache, was mir eigentlich Angst macht. Die Arbeit mit den Kindern ist ganz, ganz großes Ding von mir und ich liebe es. 5 Stunden arbeiten in der Sporthalle ist manchmal nicht ganz so unanstrengend, vor allem mit 60 Kindern nacheinander. Und dass ich es trotzdem mache und die mir so viel Liebe schenken und jedes Mal zeigen, dass es gut ist, dass ich das mache. Ja.
Vielen, vielen Dank, dass du dich so geöffnet hast, überhaupt Gerne. uns den Titel geschenkt hast.
Gerne.
Und hier bist.
Dankeschön.
Wahnsinn, wie klar und bildlich Lucy uns hier ihre Zwänge erklärt. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die Zwänge waren die ganze Zeit bei ihr und sind mit ihr wieder rausgegangen. Irgendwie ganz verrückt. Ich muss sagen, dieser Feueralarm, den sie beschrieben hat, also Zwangsstörung fühlt sich an wie ein Feueralarm, der permanent da ist. Wenn ich mir das vorstelle, hier würde es die ganze Zeit bimmeln. Ich würde, glaube ich, nach einer Minute es nicht mehr aushalten.
Ja.
Und das trägt sie seit Jahren mit sich rum und wahrscheinlich jetzt auch und kämpft die ganze Zeit dagegen an. Wie kommt sowas? Wie entwickelt sich so eine Zwangsstörung? Wie kommt es dazu?
Genau, also wir hatten ja schon in der Einleitung kurz darüber gesprochen. Also wir alle haben ja manchmal so Gedanken, die man vielleicht so gegen seinen Willen hat oder wo man so kurz denkt, komisch, warum habe ich das jetzt gedacht?
Mhm.
Also uns gehen ja einfach 1000 Dinge durch den Kopf so in einem Tag. Und ganz viele Gedanken im Alltag sind eigentlich auch genau die Gedanken, die jemand mit einer Zwangsstörung hat. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du gerne mit den Öffis fährst. Ich fahre viel mit den Öffis.
Mhm, ganz schrecklich.
Und ich denke ganz oft schon mal so, boah, ist das fies, wenn ich mich hinsetze, weil du einfach siehst, der sitzt, nee, da sind Sachen drauf passiert. Oder musst dich festhalten, weil es im Bus schwankt und dann denkst du so, ich will das nicht, aber ich will auch nicht hinfallen. Und dann hast du so kurz diesen Gedanken von, boah, das ist eklig, ich könnte mich mit irgendwas anstecken. Oder auch so Gedanken, dass man vielleicht Angst hat, jemandem weh zu tun, so ein Impuls auf einmal oder auf einmal schießt dir der Gedanke in den Kopf, boah, was ist, wenn jetzt meinen Eltern was Schlimmes passiert oder meinen Geschwistern oder meinem Partner, meiner Partnerin. Also es sind ja so Gedanken, die kennst du bestimmt ja auch, ne?
Ja, die man eigentlich gar nicht denken will.
Genau, und die so aus dem Nichts auch kommen. Also man steht irgendwo und auf einmal denkt man, was wäre eigentlich, wenn jetzt mein Elternteil morgen stirbt?
Ja.
Es ist ja so völlig random.
Man wünscht sich das nicht, man will das nicht, aber der Gedanke ist auf einmal da.
Genau.
Und man fragt sich das einfach, ja.
Und bei Menschen mit einer Zwangsstörung, man kann sich das ein bisschen wie so ein E-Mail-Postfach vorstellen. Und bei den meisten Menschen ist es so, dass einfach 1 Million Mails reinkommen, aber ganz viel macht das E-Mail-Programm ja einfach in den Spam. Und so funktioniert auch unser Gehirn. Unser Gehirn würde diese Gedanken, die wir gerade besprochen haben, einfach in den Spam packen. Weil das ist jetzt gerade eigentlich auch nicht so wichtig. Also man denkt vielleicht kurz daran, aber dann zack, passiert was anderes und dann ist es weg. Und ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, ob ich heute schon mal sowas gedacht habe.
Mhm. Ja, stimmt.
Ja, habe ich wahrscheinlich gar nicht mehr auf dem Schirm. Habe ich vielleicht gedacht, vielleicht auch nicht.
Ja.
Und es ist einfach wieder weg. Aber bei Menschen mit einer Zwangsstörung funktioniert dieser Spam-Filter nicht so gut.
Hm.
Und Dinge, die eigentlich nicht so wichtig sind, werden dann als besonders bedrohlich erkannt. Das ist ja das, was Lucy so toll beschrieben hat mit diesem Feueralarm. Also dieser Gedanke, meinem Elternteil könnte was passieren, da schrillt der Alarm los und sagt nicht Spam, sondern sagt, wichtigste Mail des Tages, wichtigste Mail, die musst du jetzt lesen und die darfst du auch nicht schließen, da musst du dich jetzt mit beschäftigen. Und das heißt, die betroffene Person bewertet diesen Gedanken als besonders schlimm oder bei Sachen, die man nicht denken möchte, die einem vielleicht peinlich sind, als ich darf das nicht denken.
Mhm.
Was darf ich nicht denken? Das geht nicht, das macht man nicht, das ist unmoralisch oder nicht in Ordnung. Und dann versucht die Person, damit umzugehen, indem sie das verdrängt. Das hat ja Lucy auch beschrieben, dass Zwänge ganz viel Verdrängung sind.
Und versteckt werden wollen.
Ja. Genau. Und dadurch, dass du versuchst, nicht daran zu denken, denkst du aber viel mehr daran. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, manchmal, dass man so
sich denkt man nicht an weißen Elefanten.
Genau. Und dann denkst du an weißen Elefanten. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Ja.
Genau. Und dann kommen eben diese Gedanken immer wieder. Und dann entstehen sogenannte Neutralisierungen. Das heißt, man tut irgendwas, um diesen Gedanken loszuwerden, diese Angst wieder zu neutralisieren. Und das kann eben ein Gedanke sein, also dass ich mich beruhige mit bestimmten Gedanken oder mit Handlungen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Angst habe, mich mit was anzustecken, dass ich mir dann die Hände wasche und mich desinfiziere. Und das ist kurzfristig ja super. Ich meine, wir alle nutzen das ja auch. Also
zum Glück.
Klar, wenn ich hier ankomme und ich bin mit dem Zug gefahren, desinfiziere ich mir die Hände. Aber dann ist es für mich auch gut. Aber bei jemandem mit einer Zwangsstörung ist dann diese kurzfristige Erleichterung riesig. Aber weil die Person trotzdem weiter versucht, nicht an dieses Thema zu denken, kommen die Gedanken immer wieder. Und dann ist ja immer dieses, das hat ja geholfen. Und dann macht man immer wieder auch diese Handlung. Und dadurch wird es immer mehr und immer mehr und immer übergreifender, bis es irgendwann dann ganz viel vom Leben einnimmt. Das hatte Lucy ja auch ganz toll beschrieben.
Ja, dass diese Routine wirklich zum Dogma wird, ne? Also, dass es nicht mehr einfach nur was ist, was man als Option hat, sondern als Muss. Okay. Check ich.
Genau.
Ich kann mir vorstellen, dass wenn man das immer macht und man hat eine Person, die unter diesen Zwängen leidet und das immer wieder machen muss, dann betrifft es ja wirklich jede Situation am Tag, 24/7, egal wo man ist. Und jetzt ist es ja normalerweise zum Glück so, dass Jugendliche zu Hause leben in einem familiären Konstrukt irgendwie. Und das stelle ich mir wiederum ziemlich kompliziert vor für eine ganze Familie. Deswegen finde ich super spannend, dass wir Carla da haben, als Mutter einer ja, von Zwangsstörungen Betroffenen, die uns mal ein bisschen mitnehmen kann, was das so mit der Familie macht und was das mit ihr gemacht hat und wie sie damit umgeht. Zumal die auch noch immer in Therapie sind und dieses Thema für sie immer noch präsent ist. Ja, hallo Carla, schön, dass du da bist.
Hallo Kai, danke. Schön, dass ich hier sein darf.
Seelenstruggle Feelings.
Die Zwangsstörung meines Kindes fühlt sich für mich an wie?
Wie ein Neuanfang, wie ein Umbruch in unserem Leben, ein neuer Blick.
Ich finde das ganz spannend, dass du das sagst, ein neuer Blick. Das klingt jetzt erstmal interessant und positiv irgendwie. Deine Tochter hat seit 3 Jahren damit zu kämpfen,
ja,
oder
genau.
Ihr alle?
Ja, so ungefähr 3 Jahre. Mhm.
Ja, nimm uns mal kurz mit, ab wann war das für euch klar, dass da etwas passiert? Weil jeder kennt ja von sich selbst so Momente, wo man sagt, habe ich gerade das Auto abgeschlossen, dieser Klassiker. Oder ich mag es zum Beispiel gar nicht, wenn ich abends ins Bett gehe und die Küche ist nicht aufgeräumt. Ich komme morgen in eine unaufgeräumte Küche. Mhm. Egal wie spät es ist, ich muss sie eigentlich immer aufräumen. Jetzt würde ich aber das bei mir noch nicht als Zwangsstörung einordnen. Wie ist das? Wie ist dieser Moment gewesen, hast du gemerkt, dass hier passiert gerade etwas, was irgendwie außerhalb der für uns existierenden Norm ist?
Ja, also bei meiner Tochter geht es halt nicht nur um eine reine Zwangsstörung, sondern sie ist so kombiniert mit einer Essstörung. Damit begann eigentlich alles, dass wir gemerkt haben, okay, da stimmt was nicht, wir müssen mal genauer hingucken. Es fand so eine Veränderung bei meiner Tochter statt, auch einfach, dass wir gemerkt haben, sie ja nimmt nicht mehr zu. Und da haben wir einfach geschaut, was ist denn eigentlich los? Haben uns dann auch Hilfe geholt durch eine systemische Familientherapeutin, die uns so ein bisschen mit an die Hand genommen hat, auch aufgeklärt hat, was bedeutet das eigentlich oder was passiert so bei Jugendlichen auch in dem Alter oder ja, wenn man merkt, sie reflektiert sehr viel oder hat so mit sich selbst zu kämpfen. Ja, dann haben wir genauer hingesehen und gemerkt, dass eine Essstörung vorliegt. Maria kam in die Klinik, genau, war 5,5 Monate hier in der Klinik aufgrund einer Essstörung. Und als sie nach Hause kam, haben wir einfach gedacht, okay, jetzt ist alles super, alles in Ordnung. Sie war ja in der Klinik. Aber eigentlich, wir haben gehofft, dass Maria, ja, dass sie ja nicht ganz gesund, aber auf jeden Fall auf dem Weg dahin, dass wir an so einem guten Punkt anknüpfen können und dass es eigentlich von da an nur noch bergauf ging. Aber so war es dann einfach nicht. Mhm. Also sie brauchte einfach enge Begleitung und aus der Essstörung, vielleicht war die Zwangsstörung auch vorher schon da, ja, kam dann einfach noch die Zwangsstörung dazu, das zwanghafte Verhalten, einfach auch weiter alles kontrollieren zu können, weil sie musste ja so die Kontrolle über das Gewicht auch ein bisschen abgeben, weil da jetzt ja aus einer anderen Sicht auch nochmal mit drauf geguckt wurde und brauchte, glaube ich, einfach die Kontrolle, ja, über ihr Leben, also irgendwie, dass sie mit den Umbrüchen zurechtkommt. Und da kam sie halt, ja, musste sie durch die Zwänge einfach weiter ihren Tag kontrollieren.
Ihr hattet in der Familie so mit Zwangsstörungen sonst noch gar keinen Kontakt, so jetzt im klinischen Sinne?
Gar nicht. Also okay. Das war für mich auch, ich kannte es auch nur vom Hören. Ich habe mich noch nie damit auseinandergesetzt und ja, hätte eigentlich auch nie damit gerechnet, dass ich irgendwann mal so nah damit zu tun habe.
Ja, also ich versuche mir das so vorzustellen, wenn man gerade in der Pubertät beobachtet man wahrscheinlich relativ viele Verhaltensmuster von seinem Kind, wo man dachte, oh, das ist aber neu. Mhm. So jetzt erstmal, ich glaube, damit kann wirklich jeder Elternteil relaten, sodass man denkt, hat es auch vorher nicht gemacht. Und dann ist ja irgendwann der Punkt, dass man denkt, ja, vielleicht ist das jetzt eine Phase. Tritt das jetzt häufig auf? Inwieweit beschäftigt uns das in der Familie?
Ja.
Und bei euch war ja irgendwann wahrscheinlich der Punkt, wo ihr gedacht habt, oh, jetzt wird's aber irgendwie auffällig viel, dass wir nicht drumherum unseren normalen Alltag irgendwie begehen können.
Mhm, okay. Genau. Also eigentlich war es, dass ja unser Alltag von den Zwängen gesteuert und gestaltet wurde.
Welche Situation war für euch als Eltern, also welche Situationen nennen, sind wahrscheinlich irgendwie für euch als Eltern da besonders schwierig gewesen, wo ihr gemerkt habt, da müssen wir oder sollten wir was unternehmen?
Weil eigentlich unser ganzes Familienleben nicht mehr stattfinden konnte. Maria hat noch zwei ältere Schwestern und ja, jeder hat eigentlich so seinen Platz verloren. Wir waren ja einfach als Systemfamilie, wir haben ja, ein tolles Familienleben eigentlich geführt. Wir haben viel zusammen unternommen, gemeinsame Mahlzeiten gehabt, Ausflüge gemacht, viel zusammengesessen und das war einfach nicht mehr möglich, weil ja die Zwangsstörung einfach so viel Raum den ganzen Tag über eingenommen hat, dass kein Platz mehr dafür blieb.
Also du hast gerade ja schon erzählt, dass die Zwänge euren Alltag bestimmt haben und den Familienalltag extrem. Gib uns mal irgendwie ein Beispiel, irgendwie einen Eindruck, was du damit genau meinst. Also was zum Beispiel bei euch extrem den Alltag mitbestimmt hat.
Dass es Zwänge waren wie ja extremes Händewaschen. Dann die Lebensmittel, die Maria zu sich genommen hat, mussten mehrfach abgewaschen werden. Es musste extreme Sauberkeit überall sein. Es wurden die Gegenstände, die wir angefasst haben, von Maria nicht mehr mit den Händen angefasst. Sie benutzte dann ihre Ellenbogen oder Füße. Wir mussten genau aufpassen, was wir anfassen. Wir durften ihr Zimmer nicht betreten. Ja, extrem gehäuftes Duschen. Ihre Anziehsachen wurden viel gewechselt und auch, dass sie viel nach bestimmten Zahlen ausgerichtet hat, wann sie mit was beginnen konnte zum Beispiel. Und ihr ganzer Alltag war nach, ja, sie hat sich selbst Regeln auferlegt, die sie ganz strikt einhalten musste und ja, wo es zu gar keinen Abweichungen kommen durfte.
Und wenn man die Regeln nicht befolgt oder wenn sie die nicht befolgen konnte?
Das ging nicht, dann ist sie innerlich zusammengebrochen.
Und als Elternteil, ich habe keine Kinder, aber ich stelle mir bei Erziehung, wenn meine Kinder irgendwann nicht machen würden, was ich wollen würde, würde ich irgendwann sagen, jetzt hau doch mal rein, mach's doch mal richtig. Wie ist das? Wie geht ihr damit um? Wie konntet ihr, was macht man da?
Also ja, das war eigentlich eine große Hilflosigkeit, weil wir gemerkt haben, dass wir zu Maria gar keinen Zugang hatten. Mhm. Also es ist egal, was wir gemacht haben, ob wir das Gespräch mit ihr gesucht haben, ob wir ja uns das durchsetzen wollten mit Strenge, dass es so nicht funktioniert. Wir haben einfach gemerkt, es war kein Erreichen möglich. Also Maria war einfach so in ihrer eigenen Welt, in ihren eigenen Gedanken, die so dominierend waren. Und ja, eigentlich war nicht mehr Maria da, sondern eigentlich nur noch die Zwangs- und Essstörung, mit der wir eigentlich zusammengelebt haben.
Das ist ganz spannend, was du sagst, weil ich finde ja erstmal, Zwangsstörung bringt das ein bisschen im Namen mit, dass mhm. man selbst die Kontrolle verliert, weil man mhm. unter diesem Zwang steht. Man ist im Prinzip nicht mehr Herr der Lage. Mhm. Wir haben ja auch schon mal eine Folge auch zu Essstörungen gemacht. Da wurde es auch häufig so beschrieben, dass in der Zeit der Essstörung häufig die Essstörung der engste Begleiter war und aber auch irgendwie immer ganz nah an der Person dran stand, näher als alle anderen. Mhm. Ist das auch euer Gefühl gewesen in der Zeit oder jetzt auch mit der Zwangsstörung? Kann man das vergleichen für dich?
Ja, finde ich schon, auf jeden Fall. Also es ist auch eine Stimme, die im Kopf ist, die eigentlich ununterbrochen redet. Also die eigentlich ununterbrochen Maria sagt, was zu tun ist, was sie machen soll. Eigentlich auch so, ja, kaum mal Ruhe gibt. Also, dass sie so laut war, dass eigentlich unsere Stimme gar nicht mehr zu ihr durchdrang.
Das beherrschte und beherrscht ja irgendwie schon auch lange euer Leben und euren Alltag. Mhm. Wie sah da der Weg? Ihr hattet natürlich schon den Kontext zur Klinik auch vorher, ihr wart schon in psychologischer Betreuung, von daher hat man schon mal diese erste Brücke ja gemacht. Aber wie sah der Weg für euch in die Hilfe aus?
Seitdem Maria hier in der Klinik ist, wurden auch wir Eltern begleitet, was einfach eine unheimliche Hilfe für uns ist. Also ohne die hätten wir es auch gar nicht geschafft, überhaupt erstmal so ein Verständnis dafür zu kriegen, ja, was das überhaupt alles bedeutet. Für uns ist das ja auch alles neu und wir kannten uns ja gar nicht damit aus. Also wir wurden so an die Hand genommen, als Maria hier in der Klinik war, gab es halt die MFT.
Fachwortalarm.
MFT steht für Multifamilientherapie. In der Multifamilientherapie arbeiten mehrere Familien gleichzeitig mit Therapeutinnen zusammen. Meistens hier in der Klinik sind es ein Team aus einer Psychologin oder Psychotherapeutin und einer Person aus dem PED. Die Familien haben oft ähnliche Themen. Hier in der Klinik haben wir zum Beispiel eine MFT-Gruppe für Essstörungen oder eine für Sucht. Der Unterschied zu anderen Gruppen ist, dass die MFT Teil des systemischen Therapieansatzes ist. Das heißt, es geht nicht nur um die betroffene Person, sondern um das ganze Familiensystem. Die Familien lernen dabei voneinander. Sie erzählen, wie sie mit Problemen umgehen, hören, wie andere es machen und merken oft, wir sind nicht allein damit. Oft ist es für betroffene Familien einfacher, Rat von anderen Familien anzunehmen, als von Fachkräften.
Die für die Familie einfach, wo wir mit betroffenen Eltern hier zusammensaßen, mit Patienten von Leni aus der Station. Und das war schon eine unheimliche Hilfe, erstmal so ein gewisses Wissen auch zu bekommen und an die Hand genommen zu werden. Und auch als Maria entlassen wurde, wurde sie halt hier weiter ambulant begleitet und hat halt eine Therapeutin, die ja sie eigentlich fast seit dem ersten Tag kennt. Und das ist eine totale Stütze für Maria, die ja ihr einfach total vertraut. Und die ihr so durch diese Zeit geholfen hat und auch uns als Eltern, weil wir im regelmäßigen Austausch sind. Und dadurch, dass die Klinik auch eine Angehörigengruppe ja hier ins Leben gerufen hat, die für Eltern da ist, deren Kinder nicht mehr stationär hier in der Klinik sind. Und das ist unheimlich wertvoll, weil man hier wirklich mit Menschen zusammensitzt, die genauso fühlen wie man selber. Und man kann sich so, ja, man fühlt sich einfach so verstanden und angenommen und jeder weiß eigentlich, wovon man spricht. Und das tut wirklich total gut. Und die Gruppe wird ja auch geleitet von einer Psychologin und einer Mitarbeiterin von der Station auch, die einfach total tollen Input immer geben.
Ich kann mir das also nur im Entferntesten vorstellen, aber du hast es jetzt auch zweimal gesagt, dass ihr so in der Gruppe eine Betreuung erfahrt und erfahren habt und dass dieses Teilen von Erfahrungen auch so viel euch geholfen hat, weil ich stelle mir bildlich das ja so vor, als würdet ihr im Familienleben in eurem Konstrukt jetzt einfach noch einen Platz mehr am Tisch haben.
Mhm, so ist es.
Der immer da sitzt und mit diesem etwas muss man sich irgendwie auch auseinandersetzen und auf das jeden betrifft Fall. Euch ja irgendwie alle und das muss man irgendwie managen. Wie reagiert ihr denn jetzt so in eurem Alltag auf Zwänge, ohne jetzt vielleicht, also ohne Strenge, ohne Druck zu machen? Das ist so.
Also es war auf jeden Fall ein ganz, ganz langer Weg. Also ich habe einfach gemerkt, der einzige Weg oder für uns halt war so der Weg, um auch wieder Zugang zu Maria zu bekommen, war das Annehmen, was ist. Diese nicht mehr gegen das zu sein, gegen das zu arbeiten, es weghaben zu wollen, sondern der Weg ist anzunehmen. Und ja, das war für mich auch nochmal so ein Wendepunkt und für Maria auch, dass ich auf einmal auch verstehen wollte, was eigentlich ist. Wie geht es ihr wirklich? Was geht in ihr vor, dass sie mir erzählen konnte, was passiert eigentlich gerade? Und das war ja einfach dieses, sich auch angenommen zu fühlen, ernst genommen zu werden.
Nimmst du das bei Maria so wahr, dass sie das sieht, dass ihr euch damit, dass ihr das ernst nehmt und dass ihr euch damit auseinandersetzt?
Ja, mittlerweile ja. Also es war wirklich ganz lange eigentlich eher so ein Gegeneinander. Also einfach, das hat uns alle überrannt. Es war für uns alle, wir kannten uns ja nicht damit aus. Wir hatten keinen Plan, wir hatten keine Anleitung. Es wusste niemand, wie es geht. Wir standen auf einmal mitten in dieser Situation und wurden überrollt von allem. Man musste selber erstmal einen Weg finden, auch so zu sich finden und ja, aus dieser Emotion einfach auch ein bisschen rauskommen. Also versuchen, so schwer es auch ist, aber so eine, ja, es ist einfach so ein bisschen eher nicht gelassen, aber halt diese, einfach nur diese Trauer auch oder dieses Traurigsein, was passiert gerade, ja, dass man einfach das Gefühl mal versucht auszuschalten, sondern einfach guckt, wie können wir jetzt gut nach vorne gehen, wie können wir gemeinsam das hinkriegen und den Weg in die richtige Richtung gehen.
Für dich als Elternteil stelle ich mir auch, wir haben uns vorher schon unterhalten, da hast du so immer mal durchklingen lassen, dass man sich ja selbst auch immer fragt, wenn was mit dem Kind ist, wo ist mein, also was habe ich dazu beigetragen? Weil ich glaube, das ist eine ganz natürliche Reaktion, dass man sich fragt, ist das auch ein Thema bei euch gewesen oder bei dir?
Auf jeden Fall.
Wie gehst du damit um?
Auf jeden Fall. Ich habe immer mich gefragt, wo habe ich was nicht verpasst, wo habe ich nicht aufgepasst, was lief einfach falsch bei uns, wieso habe ich das nicht sofort erkannt, wieso habe ich keinen Plan, damit umzugehen? Das fand ich eigentlich nur am schlimmsten. Ich habe immer gedacht, ich bin doch die Mutter, ich muss doch wissen, wie es geht, ich muss doch meinem Kind helfen können. Und das erstmal nicht zu wissen, fand ich eigentlich noch am schlimmsten. Und damit damit erstmal so fertig zu werden, dass ich nicht diejenige bin, die ihr gerade helfen kann. Mhm. Und und dann habe ich halt gemerkt, ich muss gucken, wo stehe ich eigentlich gerade? Was hat das vielleicht auch mit mir zu tun? Wo kann ich an mir arbeiten? Oder auch zu gucken, was gibt mir Energie, um trotzdem für sie da zu sein? Was kann ich mir auch Gutes tun, dass ich mit neuer Energie einfach für Maria auch da sein kann?
Das ist Wahnsinn, wie du das beschreibst, weil es wirklich von einem Problem, was deine Tochter hat, zu einem Ding wird, womit ihr euch alle irgendwie auseinandersetzt und woran ihr arbeitet. Also es ist ja alles ein Prozess, es ist ja nicht etwas, was ihr abgeschlossen habt. Nee. Oder wie stehst du da für dich gerade? An welchem Punkt würdest du dich einschätzen oder euch gerade einschätzen, wo ihr seid?
Ich denke, ich weiß, wir haben ganz, ganz, ganz viel schon geschafft. Also wir haben wirklich ganz viel geschafft und es ist auch, dass wir alle an uns arbeiten, also alle wirklich so innere Arbeit auch leisten, uns viel mit allem auseinandergesetzt haben, auch die beiden Schwestern. Also es ging gar nicht anders. Auch immer die Frage, was ist das Leben eigentlich? Was ist uns wichtig im Leben? Was tut uns gut? Was sind unsere Ziele? Also schon einen anderen Blick auch so auf das Leben bekommen haben. Und das hat uns jetzt auch stärker gemacht, uns auch nochmal wieder mehr zusammengebracht. Und klar, wir haben auf jeden Fall noch einen Weg vor uns, das schon, aber wir haben eine ganze Menge schon gemeinsam geschafft.
Das ist ja irgendwie auch schön, wenn man zurückblickt und sagt, oh, guck mal, was wir schon alles bewältigt haben. Jetzt sind natürlich auch viele, die vielleicht jetzt gerade zuhören und die sich fragen, boah, bei uns fängt scheinbar gerade ein Weg an, also ich finde mich vielleicht da wieder. Mhm. Gibt es irgendwas, was du anderen mitgeben würdest, die jetzt sagen, ja, bei uns geht gerade ein Weg los oder wir wissen auch gar nicht, ob der losgeht? Also gibt es irgendwelche Tipps?
Auf jeden Fall. Also ich würde auf jeden Fall mir Hilfe holen. Also auf jeden Fall gucken, wo gibt es vielleicht Selbsthilfegruppen, also Menschen, mit denen man sprechen kann, die einem wirklich so ein bisschen an die Hand nehmen, durch die Zeit auch tragen. Also ich habe mir halt auch psychologische Hilfe geholt, weil ich brauchte auch jemanden, der mich trägt, aber der mir einfach auch Mut zuspricht und mir nochmal Sachen mit auf den Weg geben kann, auch professionelle Hilfe. Also wir haben eine systemische Familienberatung uns geholt, die uns so durch die Zeit begleitet hat oder noch begleitet, mit der man immer im Austausch sein kann, weil ich finde, das ist einfach so das Wichtigste. Ich meine, klar, man kann auch mit Freunden und Familie sprechen, aber es ist einfach was anderes als Menschen, die einfach wissen, worum es geht oder die einen so innere Stärke auch geben können. Und nicht aufgeben. Nicht aufgeben und sich immer sagen, die Zeit geht auch vorbei und es geht halt nicht von heute auf morgen.
Ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, auch professionelle Hilfe, weil man kann auch mit allen anderen reden. Ist es, wenn man jetzt mit Freunden und Familie spricht, die nicht betroffen sind, wenn ich in meine Familie blicken würde, würde ich denken, die wissen auf jeden Fall, was zu tun ist. Also denken sie. War das auch deine Erfahrung? Weil es ist ja manchmal Wahnsinn, wenn du sprichst am Tisch und der Onkel weiß was, der Cousin, die Mutter sowieso. Also alle wissen ja, was man eigentlich besser machen sollte. Mhm. Also war das auch eure Realität oder?
Nee, das zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Also es waren schon alle sehr betroffen.
Ah, ja.
Das schon, man konnte so erzählen, was ist. Also wir haben auch keine blöden Tipps oder so bekommen. Aber man merkt einfach, es ist was anderes, wenn man mit Menschen spricht, die einfach das Gleiche empfinden. In den Gruppen einfach, die sofort wissen, was ist, oder man fühlt sich so verstanden, weil die so den gleichen Weg anders zwar, aber einfach so das gleiche Empfinden haben und man muss nicht viel erklären.
Ja, das glaube ich sofort. Ich habe noch eine Frage. Ich habe ja gesagt, wir haben ja zwei Kategorien und du hast immer so schon einen Bammel gehabt, weil ich dich nicht darauf vorbereitet habe, aber ich glaube, du wirst wissen, warum ich es nicht gemacht habe, wenn ich es jetzt sage. Wir haben immer noch eine Frage. Worauf bist du rückblickend stolz?
Also stolz bin ich auf jeden Fall auf meine drei Töchter, die diesen Weg einfach so unglaublich toll gemeistert haben. Ja, Maria, die einfach nicht aufgehört hat, an sich zu glauben, die jeden Tag in innerer Arbeit mit sich ist und sich Ziele aufgebaut hat, was sie erreichen möchte, was sie in der Welt verändern möchte und dass ihr das einfach total viel Kraft gibt. Da bin ich total stolz drauf, dass sie immer nicht aufgegeben hat und an sich glaubt. Und meine beiden älteren Töchter, die auch ihren Weg gefunden haben, die kein Keil dazwischen haben kommen lassen, sondern trotzdem Maria immer noch mit offenen Armen aufnehme und wir gemeinsam wieder ja in die Zukunft gucken, auch ja auf meinen Mann und mich, dass wir nicht aufgegeben haben, dass wir auch in der schweren Zeit da zusammengehalten haben und ja, glaube ich, auch ganz tief innerlich wussten, dass irgendwann wir auf dem richtigen Weg sind und dass wir auch wieder die Sonne sehen und ja, einfach, dass wir als Familie den Weg zusammen bisher gegangen sind und wieder planen können.
Ich finde richtig schön, dass du zum Schluss auch noch gesagt hast, worauf du bei dir stolz bist, weil ihr habt ja auch, also jeder hat was für sich geleistet, für die ganze Familie, aber eben du ja auch. Das vergisst man ja manchmal auch, wenn jemand betroffen ist, dass immer noch Leute auch daneben stehen.
Ja, das stimmt.
Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, sehr gerne. Ich fand es auch ganz toll, dass ich kommen durfte. Dankeschön.
Ja, Kai, was ein Hammergespräch mit Carla, oder?
Ja, also zwischendurch muss ich schon sagen, ich bin ja gefühlsmäßig natürlich viel näher dran an ihr, weil man eben nicht von der Krankheit betroffen ist, als an Lucy, die ja betroffen ist. Und das hat mich dann zwischendurch schon sehr getoucht, weil ich mir vorstellen kann, wie schwer das für eine Mutter sein muss, wenn du dein Kind so leiden siehst und gleichzeitig aber auch kein, in Anführungsstrichen, normales Leben gerade führen kannst. Weil das Familienleben ist ja im Gesamten erschüttert. So, das finde ich schon, das hat sie ganz gut beschrieben, was das für eine harte Arbeit für alle ist. Und ich glaube auch, dass Schuld und Scham da so viel so ein Thema ist. Und irgendwie, wird so richtig in die Welt reingezogen. Und in Anführungsstrichen, alles nur, weil jemand bestimmte Verhaltensmuster machen muss. Das ist dieses Grausame an dieser Erkrankung, glaube ich, ne?
Also ich fand ehrlich gesagt ganz, ganz toll, wie sie gesagt hat, dass das ja auch eine Chance war. Also dass die Familie sich auch neu gefunden hat, auf eine Art, wie sie es vielleicht nicht getan hätte. Und ich finde, gerade bei Kindern und Jugendlichen fand ich diesen Punkt auch so toll, diesen Begriff System, den sie da so reingebracht hat. Also darüber nachzudenken, natürlich, die eine Tochter ist diejenige mit der Erkrankung. Aber ich glaube, was auch gut klar geworden ist bei Carla, die lebt ja nicht isoliert, ne? Also es ist ein Familienproblem. Und natürlich ist die eine Person die mit der Diagnose. Aber letztendlich ist die ganze Familie daran beteiligt, ne? Also auch nochmal so zum Thema Schuld. Naja, es ist ja jetzt nicht die Schuld der Einzelperson, sondern es ist irgendwie die ganze Familie, die zusammenspielt. Und keiner ist daran schuld. So, aber ja, alle müssen arbeiten, um da rauszukommen. Und das fand ich, ist bei Carla einfach nochmal total klar geworden. Und da habe ich auch echt Gänsehaut bekommen, als sie so erzählt hat, dass die Familie dadurch aber ja auch nochmal ganz anders zusammengewachsen ist und nochmal überlegt hat, was ist Leben? Was sind Ziele? Was tut uns gut als Familie?
Ja, was sie auch eine ganz neue Richtung gegeben hat. Und ich fand das auch so spannend, dass Carla ja auch beschrieben hat und auch Lucy, dass es so wichtig war, den Schritt zu schaffen, sie aufzumachen und darüber zu reden und dass das etwas war, was denen geholfen hat. Und ich glaube, dass das super schwer ist und man muss so weit sein, aber wenn man es schafft, war es ja eigentlich auch in jeder Folge bisher so, dass meistens den Leuten einfach nur geholfen hat, wirklich zu connecten mit anderen, die Probleme auch haben.
Ja, ich fand das auch so toll, dass die beiden so ähnliche Bilder hatten, die ja genau das Gegenteil von sich öffnen sind. Also einmal Lucy, die erzählt hat, sie hat diesen Feueralarm im Kopf, der die ganze Zeit schrillt, obwohl es nicht brennt. Weil das ist, also wenn es so laut in deinem Kopf ist, dann bist du ja in dir drin und nicht im Außen. Mhm. Und auch Carla, die erzählt hat, das fand ich auch einen tollen Satz. Bei ihrer Tochter hat sie das Gefühl, der Zwang ist eine Stimme im Kopf, die ununterbrochen redet und so laut ist, dass die Stimme der Eltern nicht mehr durchdringt. Wo ich auch dachte, das ist ja auch wieder das Gegenteil von sich öffnen, bei anderen sein, präsent sein. Das ist ja so eine Erkrankung, die dafür sorgt, dass du in deinem Kopf die ganze Zeit mit dir selber sprichst und diskutierst mit diesem Zwang und drumherum nicht mehr mitbekommst. Und deswegen fand ich das auch toll, wie Carla berichtet hat, dass Gruppen da helfen. Also sie hat ja ganz viel berichtet, wie ihr das hilft, auch mit anderen Eltern zu sprechen, die einen verstehen. Und ich glaube, das ist für die Betroffenen genauso. Also so zu merken, anderen geht's auch so, zu lernen, sich zu öffnen, weil das dem Zwang natürlich auch diesen Raum nimmt, dieses im Kopf alleine mit der Person sein.
Ja, ich glaube, diese Isolation aufbricht für alle, ne? Weil die Familie genauso isoliert war und jeder in der Familie für sich isoliert war, was Carla ja auch gesagt hat, so wie auch du, wenn du einen Zwang hast, nur noch alleine bist, weil keiner kann da mitgehen.
Seelenpflaster.
Hast du denn für die Situation irgendeine Art Seelenpflaster? was, wo du denkst, das könnte helfen?
Ich finde, das Seelenpflaster hat Lucy diesmal schon gegeben, als sie gesagt hat, du musst nicht alles glauben, was du denkst. Das fand ich, ist einfach total wichtig. Also das ist sowohl bei Gefühlen als auch bei Gedanken so, dass es super hilfreich ist. Und da fand ich auch diese Wolkenmetapher ganz toll, sich manchmal so klar zu machen, unsere Gedanken sind ein bisschen wie Wolken am Himmel, die kommen und die gehen. Aber wir sind der Himmel und nicht die Wolke. Also wir sind ja nicht unsere Gedanken. Mhm. Wir denken Dinge und manchmal haben die was damit zu tun, wer wir sind. Aber manchmal ist es auch einfach nur so ein Nebenprodukt von den tausend Sachen, die wir so am Tag denken. Und unsere Gedanken bestimmen dann halt auch nicht, wer wir sind. Also nur weil man manchmal Sachen denkt, heißt das nicht, dass man irgendwie ein komischer oder schlechter Mensch ist. Und da kann es, finde ich, auch helfen, auch da wieder sich zu öffnen. Vielleicht mal so einen Gedanken, von dem man selber denkt, boah, den habe ich, der ist mir unangenehm, das sollte ich nicht denken, den mal zu teilen und mal andere zu fragen, sag mal, kennst du das, dass du so komische Dinge denkst?
Ja.
Und ich glaube, da merkt man ganz schnell, ja.
Die meisten kennen das, ja, die denken noch komischere Dinge.
Ja, ja. Genau.
Das ist so.
Und das ist ja der eine Teil und das andere ist ja so das Verhalten. Und da ist es ja oft so, dass man bestimmte Handlungen macht aus Angst, dass wenn ich das nicht mache, dann passiert was Blödes. Also zum Beispiel finden mich andere blöd und mögen mich nicht mehr. Oder ich kriege eine schlechte Note. Also gerade bei diesem Thema Planen, Organisieren, Perfektionismus, was Lucy angesprochen hat. Und ich glaube, da kann man auch einfach, genau wie sie es beschrieben hat, mal so eine kleine Expo für sich selber machen und gucken, wenn ich das nicht mache, wenn ich mal nicht was perfekt plane, wenn ich mal nicht was sofort komplett vorbereite, alles optimiere, mögen die anderen mich wirklich nicht? Mögen die mich wirklich weniger? Habe ich wirklich direkt eine schlechte Note? Oder merke ich, dass ich mir manchmal auch einfach zu viel Sorgen mache oder zu viel Zeit für Dinge nehme, die vielleicht eigentlich gar nicht so wichtig sind?
Das ist natürlich ein Thema, was irgendwie, ich glaube, so gerade so Zwänge merke ich auch selbst, was noch so tiefer geht und man hat so viele Punkte, über die man noch sprechen will. Wir machen das natürlich auch. Gibt natürlich auch wieder zu dieser Folge auch einen Deep Dive, wo wir noch tiefer in diese Metapher eingehen. Also nicht ich, sondern in dem Fall du hauptsächlich, da nochmal ein bisschen nachbohrt, was so Zwänge, wo die herkommen, wie häufig die auftreten. Also wenn ihr da interessiert seid, hört auf jeden Fall nach.
Genau, und auch da haben wir wieder einen ganz spannenden Gast. Und wie immer gilt natürlich, wenn es euch nicht gut geht beim Hören oder nach dem Hören der Folge, sprecht mit jemandem und Anlaufstellen findet ihr in den Shownotes.
Dankeschön, Laura, hat Spaß gemacht.
Hat auch mit dir total Spaß gemacht wieder.